Guten Morgen. Wir haben vorletzte Woche eine Woche Urlaub gemacht in der Schweiz. Das war ein Geschenk unserer Kinder zur goldenen Hochzeit. Und das war außerordentlich schön. Sehr außerordentlich schön war es, dass sie die ersten paar Tage auch noch bei uns waren. Und das ist, wie gesagt, ein unbezahlbares Geschenk gewesen. Berge haben etwas Erhebendes. Und ich weiß eigentlich auch nicht genau, warum. Wir haben ja viele Jahre an der Küste gelebt, da in Neuguinea. Aber Berge, das ist einfach gewaltig. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns als Menschen näher zum Himmel fühlen. Ja? Das kann gut sein, in Gedanken, ja? Wenn wir die Berge sehen. Das Thema dieser Predigtreihe ist bekannt. Wir betrachten zusammen die sieben Ich-Bin-Worte Jesu aus dem Johannesevangelium. Brot des Lebens, Licht der Welt und Tür zum Schafstall, das hatten wir. Und heute ist also der gute Hirte dran. Wir haben bisher schon gesehen, dass Jesus diese Worte, die ja eine Selbstoffenbarung sind, er hat sich den Menschen vorgestellt, dass er diese Worte zunächst in menschliche Gedanken verpackt hat. Brot, Licht, Türe, kann man alles was mit anfangen. Aber mit dem Moment, wo Jesus das auf eine höhere Stufe stellte, auf ein geistliches Niveau, da haben sie schlapp gemacht, da haben sie nichts mehr verstanden. Der gute Hirte ist klar, aber der sein Leben lässt für die Schafe, das geht nun gar nicht. Da werden die allermeisten gedacht haben, was in aller Welt soll das denn? Ja? Und ich sagte das letzte Mal, drei mögliche Gründe, die es ja bis heute gibt, ist unser von Gott gegebener Verstand, den wir unbedingt brauchen, das sagte ich schon letztes Mal, aber er wird dann zum Hindernis, wenn er sich über die Heilige Schrift erhebt. In diesem Buch, ich glaube, ich habe es erwähnt, ich weiß es gar nicht mehr genau, dass die Gemüter erregt, in der FEG und in der EFG, Glauben, Liebe, Hoffen, da ist es so. Da heißt es viele Mal, ja, wissenschaftlich ist das nicht bewiesen und deshalb ist es eher etwas, das mit der Bibel nichts zu tun hat, ja, oder mit dem Wort Gottes nichts zu tun hat. Und da in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext, ist der Verstand ein Hindernis. Das Zweite ist, die Aussagen Jesu sind null tolerant. Eine absolute Kompromisslosigkeit. Er sagt, ich bin, und da gibt es weder was davor, noch in der Mitte, noch dahinter. So ist es. Und keine Widerrede. Man kann widerreden, ja? Aber Jesus lässt es eigentlich nicht zu. Und der dritte Gedanke war der allgemeine Unglaube. Und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Denn durch den Glauben bekommen wir den Heiligen Geist und auch das Verständnis der Heiligen Schrift. Unglaube, man glaubt es nicht, obwohl Jesus alles Mögliche getan hat, Wunder getan hat, die Menschen haben nicht geglaubt. Und selbst am Ende seines Dienstes in Johannes 14, den sogenannten Abschiedsreden Jesu, da musste er zu seinen Jüngern sagen, glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist, wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Die Doris hat den ganzen Abschnitt vorgelesen, aber ich beziehe mich nur auf die Verse 11 bis 16 und 24 bis 30 aus Johannes Kapitel 10. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Christus ist der Hirte mit Leib und Seele und von ganzem Herzen und zum vollen Einsatz seines Lebens bereit. Er könnte einmal auch in den Abschiedsreden zu seinen Jüngern sagen, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Wenn wir hier mal kurz verharren, Sicherlich nicht gemeint, dass wir als Christen für alle unsere Freunde sterben, aber Jesus ist für alle gestorben, nicht nur für die Freunde. Denn der Tod Jesu liegt 2000 Jahre zurück und immer noch können Menschen durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben haben. Was zählt, ist nicht die unmittelbare Ausführung, der Tod. Das kann vielleicht passieren, aber vielmehr ist es die Bereitschaft, sein Leben hinzugeben. Und ein ganz praktisches Beispiel, das uns allen bekannt ist, ist David vor seiner Krönung. Er besucht die Brüder, die im Krieg standen mit den Philistern. Und Saul sagt, nee, du kannst gegen den Goliath nicht angehen, ja, das ist ein Krieger und du bist noch ein Teenager. Und dann sagt David Folgendes: Dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und riss es seinem Rachen. Er hob es sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug und tötete ihn. David war bereit, sein Leben zu opfern für die Schafe seines Vaters. Und diese Bereitschaft, das Leben hinzugeben, das ist natürlich bis heute so. Mütter, die ein Kind gebären, geben ihr Leben hin. Wir könnten die Liste jetzt verlängern, noch und nöcher, aber der erste Gedanke, der mir natürlich kam durch meine Vergangenheit, ist, dass Missionare auch bereit sein sollten und bereit sind, ihr Leben zu geben. Und eine ganze Anzahl in der Missionsgeschichte haben ihr Leben tatsächlich um Jesu Willen gelassen. Wir haben in Neuguinea auch die eine oder andere Gefahr erlebt, die hier, wenn wir in Deutschland geblieben wären, uns nicht passiert wäre. Aber wir sind geblieben, weil wir uns dem Herrn zur Verfügung gestellt haben. Aber im Vergleich zu heute ging es uns verhältnismäßig gut. Also ich ziehe meinen Hut vor den heutigen Missionaren. Meine Frau und ich, wir kennen eine Person, die in ein sehr konservatives islamisches Land ausgereist ist. Würde sie als Christin entdeckt, wäre ihr Leben in unmittelbarer Gefahr. Und hier bekommt das Wort Hingabe eine ganz neue Bedeutung. Hingabe ist ein großes Wort, da könnte man mehrere Predigten drüber halten, aber es gibt sie auch im ganz Kleinen. Und zwar dann, wenn wir die Möglichkeit haben, einem anderen von Jesus zu erzählen. Das kommt oft nicht wie aus der Pistole geschossen, sondern wir überlegen, ja, ist es okay für den oder verkauft er mich für dumm, lacht er mich aus? Und glaubt mir, obwohl ich jetzt nun schon eine ganze Weile Jesus nachfolge, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ein hingegebenes Leben nimmt es auf sich und gibt Zeugnis von Jesus Christus. Um etwas zu erklären, ist manchmal gut, wenn man das Gegenteil behauptet, und so ist es auch bei den Worten Jesu. Er, der gute Hirte, der sein Leben ist für die Schafe, Vers 12 und 13, wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Das habe ich letztes Mal schon angeführt von den Mietlingen, da war ja die Rede schon von den Mietlingen. Und ich lese eine andere Stelle aus dem Jeremia. Denn die Hirten sind dumm geworden und haben den Herrn nicht gesucht. Darum haben sie nicht verständlich gehandelt und ihre Herde hat sich zerstreut. Und Hesekiel 34, so spricht der Herr: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollten die Hirten nicht die Herde weiden? Aus den alttestamentlichen Texten wird deutlich, dass es sich um die Führer Israels gehandelt hat und später dann Priester, Pharisäer, Schriftgelehrten. Und die Frage ist, gibt es die heute auch noch? Nicht jetzt in diesem israelischen Kontext, ja, wo Politik und Religion praktisch zusammengehört haben, aber in den Kirchen und in den Gemeinden. Ohne groß nachzudenken, muss ich sagen, ist mir da einiges eingefallen. und das mute ich euch jetzt mal zu, sie haben eine leitende Funktion, aber führen sie nicht im Sinne Gottes aus. Es können gelehrte Leute sein, entweder mit H, auch mit Doppel-E, aber es fehlt an Kraft durch den Heiligen Geist. Sie glauben nicht, dass die Bibel das Wort Gottes ist und die Wahrheit. Sie leben lieber von der Gemeinde als für die Gemeinde. Und sie brauchen nicht nur die Gemeinde, sondern sie missbrauchen auch die Gemeinde. Für mich ist einer der schlimmsten Missbräuche in der Gemeinde, wenn man Irrlehren verkündigt. Das ist einer der schlimmsten Missbräuche. Natürlich kennen wir sexuelle Übergriffe, Veruntreuung von Spendengeldern, aber diese Irrlehre, die Leute verführt und auf einen falschen Lebensweg stellt, geht gar nicht. Und glaub mir, das ist mir, obwohl ich jetzt schon mehrmals gepredigt habe, da ist immer so meine große Furcht, die ich in meinem Inneren habe, dass ich sage, Herr, bitte, nur die Wahrheit. Nach der Heiligen Schrift, nur die Wahrheit. Und ich hoffe, dass ich das durchhalte, bis ich in Rente gehe als Prediger. Jetzt mal, ja. Wie es richtig geht, das zeigt uns 1. Petrus Kapitel 5. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mittelälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. 1. Petrus Kapitel 5, Abvers 1. Jesus sagt nun, ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Diese Worte überliest man gerne. Man muss schon anhalten, um die tiefe Tragweite zu erahnen. Auf der einen Seite ist es sehr ermutigend, aber auf der anderen Seite auch eine ganz gehörige Herausforderung. Jesus sagt nicht nur, ich kenne euch, keine Frage, ihr seid mir bekannt und so weiter und so fort, sondern das, was er sagte, ich kenne die Meinen, das unterstützt er mit einem Beispiel der Superlative. Also quasi mehr geht nicht. Denn er sagt, ich kenne euch so, wie ich meinen Vater kenne und er mich kennt. Also das ist eine Kenntnis, deren Qualität wir nicht kennen. Das geht über unsere menschlichen Verhältnisse und Denkweisen. Mehr Kenntnis geht nicht. Stell dir mal vor, wir als Christen hätten Kenntnis voneinander, so wie Jesus sie von uns hat. Wisst ihr was, das wäre gruselig. Das würde gehen, wenn wir Heilige wären, nur Heilige, sündlose Heilige, wie es in der Bibel steht. Dumme ist nur, wir sündigen auch. Und also ich spreche jetzt von mir, das hält man doch lieber unter der Decke und hängt sich dann die große Glocke und macht das mit Gott ab. Ja. Die Frage ist nun natürlich, wie geht Jesus, unser Herr und Heiland, mit dieser Erkenntnis um? Er sagt, ich kenne dich, Ewald, ich kenne dich, wer auch immer, so wie ich meinen Vater kenne. Das Erste ist, dass Jesus nicht aufgibt. Und zwar, er gibt deshalb nicht auf, weil er sieht, was am Ende dabei herauskommt. Und bis dahin ist es seine unbeschreibliche, unauslotbare, überwältigende und unbegreifliche Liebe, die uns trägt und erhält. Der Bibeltext geht nämlich weiter. Da heißt es, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen, das hatten wir, und die Meinen kennen mich. Ich habe mich gefragt, ist das so? Kenne ich ihn? Kennst du ihn? Nicht im Sinne von, den habe ich auch schon mal getroffen, sondern einen vertrauten Umgang. Gerade dieser persönliche und vertraute Umgang ist der Gradmesser unserer Kenntnis von Jesus Christus. Morgens kurz eine Tasse Kaffee unterm Türrahmen und ab zur Arbeit, so nicht. Um Jesus kennenzulernen, braucht es Zeit. Und das ist mittlerweile ein rares Gut geworden in unserer Gesellschaft. Ich staune immer die jungen Leute, die bei uns im Haus wohnen. Ich habe ja unten direkt am Hauseingang habe ich ja mein Büro oder unser Büro. Mein Büro, gell? Da laufen halt die Leute immer vorbei und die haben ein Wahnsinnstempo drauf immer. Und ich habe das mal zu einer gesagt. Da sagt sie, ja, das wäre ja auch schon aufgefallen. Sie wären immer zügig und schnell unterwegs. Und das ist ja nicht nur so, nicht nur da, wenn man jetzt unterwegs ist oder irgendwo hingeht. In Epheser Kapitel 3, das könnt ihr mal lesen, das ist ein Gebet, das Paulus für die Gemeinde gebetet hat. Das heißt unter anderem, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, um zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das wäre ein Ziel. Jemand sagte einmal, nimm dir vor allen Dingen Zeit, Jesus kennenzulernen. Denn eins kommt die Stunde, wo dir seine Gegenwart mehr bedeuten wird als die ganze Welt. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Im Vers 16 sehen wir eine prophetische Aussage Jesu über die zukünftige Weltmission. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Andere Schafe sind die Heiden. Also ich und ihr, ja, wir sind eigentlich von Natur aus Heiden und gehören nicht zum Volk Israel. Und die nicht aus diesem Hof sind, das sind die Gläubigen aus dem Volk Israel. Und da kommt dieser wunderbare Schlusssatz, und es wird ein Herde und ein Hirte sein. Wer da mal einsteigen möchte und sich darüber mal mehr Gedanken machen möchte, sollte Epheser Kapitel 2 lesen, wo es heißt, dass Christus unser Friede ist und er hat aus beidem eins gemacht, die Juden und Heiden. Das ist, wir nehmen das so locker hin, ja, weil das halt jetzt gegeben ist, ja. Aber ich erinnere nur an Petrus, als er da zu Cornelius kam, in Apostelgeschichte Kapitel 10. Was für eine Auseinandersetzung das war für ihn. Jetzt zu einem Heiden zu gehen, ja. Bis Petrus dann begriffen hatte, ja, vor Gott sind eigentlich alle gleich, ja. Manchmal sage ich, wenn ich mit jemandem spreche, ich bin Christ. Und der andere sofort, ich auch. Und wenn ich das so höre, dann mache ich manches Mal, nicht immer, das sage ich mit Verstand und Herz. Christ mit Verstand und Herz. Da habe ich jetzt weniger Gleichgesinnte getroffen. Nun, die Worte Jesu, klar, das ist immer in der ganzen Reihe jetzt, die Worte Jesu riefen den Widerstand der Theologen hervor. Auch eine unausrottbare Erbkrankheit von damals bis heute. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei heraus. Da muss man sich fragen, was in aller Welt soll eigentlich Jesus noch machen? Könnt ihr euch erinnern, dass ich mal sagte, amerikanische Theologiestudenten haben mal herausgefunden, dass die Evangelien 3 Monate des Dienstes Jesu beschreiben. Aber Jesus war 3 Jahre am Gange. Was ist da wohl in den restlichen 33 Monaten passiert? Hat ihn nicht interessiert. Ich sage es uns frei heraus, wenn du der Christus bist. Und deshalb müssen wir eines wissen, und ich fasse das in einer kurzen Formel zusammen, Wunder bewirken keinen Glauben. Aber Glaube bewirkt Wunder. Das ist die Formel. Und die Antwort Jesu, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, die zeugen von mir, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Und das ist natürlich, das haben wir alle, oder wissen wir alle, das Grundübel der Menschheit überhaupt, dass nicht an Jesus Christus geglaubt wird. Den letzten Abschnitt fasst Jesus noch einmal zusammen und die Geschichte, die Türe von letztes Mal, Schafstall, Schafe, dieses Mal Hirteschafe, das gehört eigentlich alles zusammen. Und in Vers 27 sagt dann Jesus, meine Schafe, das heißt, wir sind das Eigentum Jesu, hören meine Stimme. Diese Schafe hören deshalb auf seine Stimme, weil sie ihn als ihren Hirten kennengelernt haben. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und weil er sie kennt und sie ihn, vertrauen sie ihm und folgen ihm. Ich habe den Eindruck, wenn ich heute mich so umgucke und mal dies und jenes lese, dass es viel mehr Hirten gibt in unserer Gesellschaft als Schafe. Eine Schafsnatur, jetzt im bildlichen Sinne natürlich gesprochen, ist nicht blöd, sondern eine Schafsnatur ist sich im Klaren, dass sie Hilfe braucht. Und heute verzichtet man gerne auf die Hilfe, die Hilfe. Und die Hilfe wäre, indem man sich einklingt in die allmächtige Hand Gottes, indem man Jesus nachfolgt, auf sein Wort hört und so weiter. Wenn diese Bildrede von Hirte und Schaf in deinem Leben zutreffen, dann gelten auch für dich die geradezu umwerfende Verheißung. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Da sind manche dann auf die Idee gekommen und sagen, ja, ein Mensch sagt es zu mir, deshalb sagt Jesus noch extra, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand wird sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ihr wisst ja, ich bin der Meinung, dass ein Wiedergeborener niemals verloren gehen kann. Das wird auch anders geglaubt, aber ich glaube das nicht. Halten wir also fest, in der Hand Jesu Christi und seines Vaters sind wir in Ewigkeiten sicher geborgen. Hören wir also auf sein Reden, vor allen Dingen aus der Heiligen Schrift, und folgen ihm. Wir sind sicher, weil wir hören und folgen. Und lassen wir uns nicht von dem gottlosen Lärm und Getöse dieser Welt durcheinander bringen. Amen.